Moin Sina.
Moin Manuel.
Neue Woche, neuer Podcast. Heute unser Thema AfD-Verbotsverfahren. Wird jetzt alles gut? Und eigentlich hatten wir ein anderes Thema. Wir wollten uns über die neuen Ministerinnen und Minister bei der CDU und SPD auslassen. Aus gegebenen Anlass haben wir aber umgeschwenkt. Das ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Thema. Und bevor ich dich frage, was du in dieser Woche so gemacht hast, möchte ich dir einmal gratulieren. Hast du eine Idee, wozu?
Oh Gott, wozu? Nee, tatsächlich. Ich habe noch nicht Geburtstag. Ich habe keinen besonderen Hochzeitstag dieses Jahr.
Besonderen Hochzeitstag ist auch gut.
Nee, das, was ich alles jetzt neu mache, darüber haben wir schon gesprochen politisch. Nee, wüsste ich nicht. Erzähl.
Wir hatten am 28.04. Im letzten Jahr unseren ersten Podcast, unsere erste Episode. Das heißt, wir machen das tatsächlich schon ein Jahr.
Oh ja, stimmt. Und weißt du, woran ich das festgemacht habe? Weil ich gedacht habe, jetzt haben wir die 51. Folge. Lass mal rechnen, 52 Wochen im Jahr. Wir haben fast jede Woche einen Podcast online gestellt. Ja, du hast recht. Herzlichen Glückwunsch zurück.
Fun Fact übrigens, wir haben zwei unterschiedliche Zählweisen. Bei mir ist das nämlich schon der 57. Podcast, weil Sina zählt nur die normalen Folgen und ich zähle die Sonderfolgen immer mit, aber das mache ich, damit wir schnell auf 100 kommen. Und zu diesem Anlass habe ich mal den Rechenschieber angeschmissen und wir haben im letzten Monat, im Monat April, alle Kanäle zusammengerechnet, also ausgenommen unsere privaten, das heißt Podcast, Webseite, TikTok, YouTube, Instagram, haben wir 40.285 Personen erreicht.
Wuhu! Das ist das schon mal eine Menge. Das ist
gewaltig, ne?
Quasi fast halb Friesland.
Ja, genau.
Das ist schon toll, das freut mich.
Das wollte ich, wir sprechen ja gleich über ein paar Sachen, die nicht so schön sind, aber ich habe gedacht, das bringe ich mal vorweg, weil das ja wirklich Anlass zur Freude ist.
Das ist ja auch gut, so psychologisch mit was Positivem anzufangen,
genau, so
und zu starten. Genau, in einem Streitgespräch kommt ja auch immer zuerst, was ist gut und dann so, naja, was könnte denn besser?
Genau. Hast du denn was Aufregendes erlebt in dieser Woche, worüber du berichten möchtest?
Viele Dinge, was vielleicht dann herausragend war, das war die Veranstaltung mit meiner Landtagskollegin Lena Nsume. Die hatte ich eingeladen zum Thema Bildungspolitik. Und das war ganz toll, dass sie nach Jefa gekommen ist. Wir waren im Coworking Space und wir hatten knappe 20 Anmeldungen. Und es war ein unfassbares Fachpublikum. Sowas habe ich bei einer Veranstaltung noch nie erlebt. Es waren fast alles Lehrerinnen. Jetzt muss ich in diesem Fall hier nicht gendern, weil es waren fast ausschließlich Frauen. Ich glaube, es waren drei Männer dabei. Und also nur Lehrerinnen, Erzieherinnen und so Menschen, die halt aus dem Bereich Bildung kommen. Also dann halt Kita, nicht nur Schule. Und es war wirklich eine sehr interessante Fachveranstaltung. Ist jetzt ja nicht so mein politischer Themenschwerpunkt. Also habe ich auch noch eine ganze Menge gelernt, was so Inklusion in Schulen angeht, Ganztag, wie das sieht das mit den Lehrkräften aus. Wir sind jetzt in so einer Delle, wann geht's wieder weiter? Und das war schon wirklich sehr interessant und hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Und das Witzige ist, wir haben anderthalb Stunden wirklich knackig diskutiert und dann habe ich quasi aufgelöst und dann sind die Leute alle noch geblieben. Die haben sich alle noch miteinander unterhalten und es ist niemand aufgestanden und sofort gegangen. Das habe ich so auch noch nicht erlebt. Also es war wirklich eine klasse Veranstaltung.
Cool. Und für eine politische Veranstaltung, also 20 Leute, muss man ja auch erstmal akquirieren, ne?
So, und das auch noch, es war am 30. April, also Tanz in den Mai-Abend. Dann war ja auch noch Feiertag, weil der Kirchentag startete in Hannover. Und trotzdem sind so viele Menschen dann gekommen. Also nochmal erschwerte Bedingungen. Das hat mich wirklich sehr gefreut und ich bin gespannt auf die nächste Veranstaltung, die wir dann so in diese Richtung machen, ob wir da auch wieder so viele Menschen erreichen können und von den Stühlen loseisen können.
Schön, sehr cool.
Wie war es bei dir?
Kannst du dir vorstellen, sehr, sehr viel Garten. Ich habe gerade ein berufliches Projekt, weil meine Frau und ich eine Unternehmung wieder gründen wollen. Da kann ich aber noch nichts Konkretes zu sagen, weil es noch nicht konkret ist. Das nimmt gerade sehr viel Zeit in Anspruch und mein eigentliches Highlight war aber, dass wir in unserem normalen Format ein kleines Sonderformat eingebettet haben, wo ich aber noch nicht mehr zu sagen möchte, aber es hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es schon geschnitten und das ist etwas ganz anderes und ich kann es gar nicht abwarten, diesen Podcast endlich online zu stellen. Und ich freue mich wahnsinnig auf das Feedback.
Ja, dann lassen wir das jetzt mal so stehen. Der Spannungsbogen ist hier oben, der bleibt dann da oben.
Genau.
Und du hast schon gesagt, wir hatten eigentlich ein anderes Thema und dann kam, ja, wir nehmen ja sonst immer freitags auf und dann kam Freitagmorgen eine Pressemeldung, eine Eilmeldung, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz jetzt sagt, die AfD ist bundesweit als gesichert rechtsextremistisch einzustufen. Mhm. Und dann habe ich eine SMS von dir bekommen, beziehungsweise eine WhatsApp, in der stand dann, wollen wir das Thema ändern? Und ich dachte schon so, okay, ja, müssen wir dann wohl auch machen. Aufgrund von Aktualität verschiebt sich hier das Programm um 5 Stunden, so nach dem Motto. Und jetzt sind wir Samstag angekommen. Also wir verpassen unsere Podcasts jetzt ja immer mit dem Zeitstempel. Man weiß ja mal nie, was so alles passiert.
Stimmt, ja.
Und ich finde, seitdem das gestern Vormittag dann ja öffentlich wurde, gibt es eine ganz interessante Dynamik zu dieser Meldung an sich. Also wir sprechen ja gleich nochmal drüber, was ändert sich jetzt gerade eigentlich oder auch nicht.
Ja. Yeah.
Aber es hat sich viel geändert von gestern zu heute in den diversen Chatgruppen, die wir zum Beispiel kennen, wo wir auch zum Teil gemeinsam drin sind. Es hat sich viel geändert im Sinne von, dass es natürlich einen Brennpunkt gestern Abend in der ARD dazu gab, nach den Nachrichten, Sondersendung dazu. Die Zeitung haben es natürlich heute alle als Titelschlagzeile. Und natürlich muss Politik aufs Ohr darüber dann auch berichten und da mal zu sprechen. Und wir haben auch, glaube ich, wieder viel recherchiert. Also von bis, ne? Da gibt es ja relativ viel, was man dazu sagen kann. Und ich glaube aber, wir werden auch unsere persönliche Meinung dazu heute einbauen. Da bin ich schon mal sehr gespannt, wo wir da dann so rauskommen.
Ja, tatsächlich, ich auch. Also mich würde es interessieren, ob wir da übereinstimmen. Ich glaube, es ist keine grüne Meinung, so wie man sie vermuten würde. Aber es ist auch ein sehr, sehr komplexes Thema, finde ich. Und wir haben tatsächlich in der ganzen Zeit noch nie über die AfD gesprochen, weil wir, glaube ich, beide so ein bisschen der Meinung waren, dass wir dieser Partei so wenig Raum wie möglich geben wollen und dass wir der Meinung sind, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass wir derzeit, wo man sich mit der AfD beschäftigt, besser Inhalte streuen kann oder sich um Dinge kümmern kann, um die Politik, die gute Politik wirklich voranzutreiben.
Ich stimme dir zu und ich meine, du bist der Werbefachmann, der Marketing-Experte. Je häufiger man ein Wort, einen Namen, eine Marke, wie auch immer, benutzt, egal in welchem Kontext, desto mehr prägt sie sich ja bei den Menschen ein. Das heißt also, warum sollen wir hier Podcasts über die Alternative für Deutschland machen, wo wir dann sagen wollen, die wollen wir aber gar nicht highlighten. Also das ist der Grund, warum wir auch immer gesagt haben, nee, da halten wir uns zurück. Jetzt ist es aber, finde ich, nochmal eine andere gesellschaftliche Debatte geworden, was man jetzt mit diesem mit dieser Meldung vom Verfassungsschutz, was man damit machen kann oder was man damit auch nicht machen kann. Ne? Also das ist jetzt ja, glaube ich, das, was so im Raum steht. Und wenn man sich die Social-Media-Landschaft mal angeschaut hat von gestern zu heute, gibt es natürlich viele, die sich dazu geäußert haben, dass der Verfassungsschutz eben sagt, nicht nur Teile der AfD sind als rechtsextrem einzustufen, sondern die AfD als gesamte Partei.
Ja.
Und diese Entscheidung, du hast es mit Sicherheit auch recherchiert, basiert auf einem 1100 Seiten umfassenden Gutachten. Dieses Gutachten wird aber nicht veröffentlicht werden. Das habe ich schon gefunden. Und das ist jetzt 3 Jahre erarbeitet worden. Ne? Ja. Also so lange sind da die entsprechenden Gremien schon dabei, das alles so zusammenzutragen. Und natürlich gibt es dann auch Meinung, auch jetzt schon schnell Meinung, auch viele Meinungen von unseren Parteikolleginnen und Kollegen über Social Media, die dann sagen, das ist gut, dass das jetzt so festgestellt worden ist und jetzt können wir ja endlich ein AfD-Verbotsverfahren einleiten. Jetzt endlich, so endlich, weil wir wollten schon die ganze Zeit, aber jetzt endlich haben wir die Grundlage.
Das hast du den Punkt, ne? Ich glaube, in Deutsch, ich weiß gar nicht, ob es in anderen Ländern auch so ist, aber wir brauchen immer eine Jahrhundertflut, um über Umwelt zu sprechen. Wir brauchen eine Messerattacke, um über Gewalt zu sprechen. Wir brauchen ein Trump oder ein J.D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz, um über Deutschland als verteidigungsfähiges Land zu sprechen. Und wir brauchen so ein Gutachten. Ich habe es selbst nicht gelesen, ich habe es nicht vorliegen.
Geht ja auch nicht, ist ja nicht öffentlich.
Genau, aber in dem sehr, sehr viele Dinge stehen werden, die wir schon wissen. Und ich verstehe nicht, warum das so ist. Ich möchte dir mal ein paar Zitate vorlesen von AfD-Leuten. Und es ist ja so, dass, da sprechen wir gleich noch im Detail drüber, aber ich lese vorher mal vor, was die Grundlage für ein Parteiverbotsverfahren ist. Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig. Das ist Artikel 21 im Grundgesetz. Und Björn Höcke, wahrscheinlich einer der prominentesten AfD-Politiker, hat gesagt, Deutschland ist das einzige Land der Welt, das sich ein Denkmal der Schande ins Herz der Hauptstadt gepflanzt hat. Andreas Kalbitz hat gesagt, da hätte ich Geschichte schreiben können, oder aber sowas würde ich nicht machen. Das ging über eine Fahrstuhlfahrt mit Claudia Roth. Hans-Thomas Till Schneider hat gesagt, jeder unserer Gedanken, jedes unserer Werte, unserer gesamten Weltansicht ist deutsch. Es gibt ein deutsches Verständnis von Familie, eine deutsche Art, sich zu kleiden, zu musizieren. Jens Meyer, ehemaliger AfD-Bundestagsabgeordneter, Ex-Richter, hat Halbneger über Noah Becker gesagt. Und unter anderem auch, die Herstellung von Mischvölkern ist nicht zu ertragen und der Schuldkult muss beendet werden. Matthias Helfferich, jetzt Bundestagsabgeordneter, bezeichnet sich selbst als das freundliche Gesicht des NS. Ich habe noch 15, 20 weitere Zitate, findet ihr bei politikaufsohr.de und oder auf. Und jetzt frage ich mich, warum braucht es so ein Gutachten, damit Leute wie Söder sagen können, so, jetzt aber. Jetzt können wir ein Verbotsverfahren anstreben. Warum ist das so?
Ich glaube, dass wir durch unsere Geschichte, Zweiter Weltkrieg, Meinungsfreiheit ist nicht mehr wirklich gegeben, Pressefreiheit war nicht mehr wirklich gegeben, wäre im Übrigen, wenn die AfD stärker würde, auch wieder in Gefahr, nur um das mal anzumerken, haben wir uns halt selber sehr hohe Hürden gegeben, wenn wir rechtsstaatlich in diese Konstitution, in diese Parteienlandschaft eingreifen wollen. Mhm. Weil genau das ja damals passiert ist.
Ja.
Und haben dann gesagt, okay, da muss es schon sehr, sehr, sehr hohe Hürden geben, damit man eine Partei zum Beispiel überhaupt verbieten kann. Und wenn wir uns anschauen oder mal überlegen, das letzte Verbotsverfahren bezüglich einer Partei, das war ja bei der NPD. Bei der Nationalsozialistischen Partei Deutschland. Und das lief von 2013 bis 2017. Also es dauerte halt 4 Jahre. Also es ist jetzt auch schon mal im Vergleich bei der AfD hat das jetzt irgendwie 3 Jahre gedauert, das zusammenzutragen. Und wenn wir jetzt ein Parteiverbotsverfahren anstreben würden, wäre das ja auch nicht sofort morgen fertig. Ja, also da würde noch sehr viel mehr Zeit ins Land gehen. Und dann hat man eben versucht, die NPD auch entsprechend zu verbieten. Und das Gericht hat damals auch die verfassungsfeindlichen Ziele der NPD anerkannt, sah jedoch keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür, dass die Partei ihre Ziele auch tatsächlich umsetzen könne. Heißt also ergo, die war zu klein. Die hatte also nicht das Kriterium das nennt man Potentialität. Wonach eine Partei dann eben nur verboten werden kann, wenn sie eine realistische Chance hat, ihre verfassungsfeindlichen Ziele zu erreichen. Mhm. Und man hat jetzt aber wohl festgestellt, also ich hätte mir vorstellen können, persönlich von dieser Einschätzung, dass ich das vielleicht auch schon vor 2 oder 3 Jahren zur AfD hätte sagen können, sie ist deutlich größer. Für mich erfüllt sie dieses Kriterium der Potentialität. Das heißt also, dass sie realistische Chancen hat, ihre Ziele zu verfolgen. Ich meine, wenn du dir aktuelle Umfragen mal anschaust, dann kannst du in einigen Umfragen sehen, dass die AfD mittlerweile die CDU, CSU überholt hat. Das heißt also, das sind mehr als realistische Chancen. Und ich glaube, das sind alles so diese kleinen Mosaiksteinchen, die zusammenkommen, wo man dann gesagt hat, wir müssen jetzt hier ganz genau hingucken, das, was uns beim NPD-Verbotsverfahren passiert ist und weshalb wir nicht dazu gekommen sind, sie zu verbieten. Das ist das, was uns dann bei der AfD nicht passieren soll. Und das ist im Übrigen immer noch der Grund. Also auch eine Nancy Faeser hat gestern zum Beispiel gesagt, unser noch Bundeskanzler Olaf Scholz, dass es gut, dass das jetzt so festgestellt worden ist, aber jetzt keine Schnellschüsse. Also man sieht immer noch diese Vorsicht. Und ich kann die auch ein Stück weit verstehen. Weil du hast halt ja vor Gericht, du kannst jetzt ja nicht ewig immer wieder die gleichen Beweggründe vorbringen. Anklage ist Anklage und da muss halt auch passen, ne? Wenn
genau.
du so ein AfD-Verbotsverfahren einleiten willst, dann musst du da auch wirklich alles zusammen haben.
Ja, das ist der Punkt. Und das ist auch so ein bisschen das Problem bei den Grünen, finde ich. Ich bin nicht in anderen Parteien, deswegen kann ich jetzt nur für die Grünen sprechen, dass man da keine, dass es nicht differenziert betrachtet wird. Weil ich zum Beispiel, ich habe mir überlegt, wenn ich jetzt im Bundestag sitzen würde und der Antrag gestellt werden würde, ob ich meine Hand heben würde oder nicht. So, wenn du mich jetzt fragst, ob ich gegen die AfD bin und für ein AfD-Verbotsverfahren, sage ich dir so, ja, bin ich. Auf jeden Fall. Ohne mit drei Ausrufezeichen und so weiter und so fort. Wenn du mich fragen würdest, ob ich im Bundestag meine Hand dafür heben würde, dann wäre ich mir nicht mehr so sicher. Und der Grund ist, ich habe gestern, Beatrix von Storch wurde gestern interviewt, bei den Tagesthemen war es, glaube ich, und sie hat gesagt, dass das Verfahren zum Verdachtsfall noch nicht abgeschlossen ist. Und da habe ich gedacht, und die erzählt ja öfter mal Blödsinn und habe gedacht, okay, das kann ja nicht sein. Ne? Und habe mal recherchiert und tatsächlich ist es so, dass das Verfahren beziehungsweise dass das Urteil erst rechtskräftig ist, wenn das Verfahren abgeschlossen ist. Und bis heute klagt die AfD und wir haben es in 4 Jahren Verdachtsfall nicht geschafft, da einen Deckel drauf zu machen. Und das finde ich wirklich bezeichnend. Ne? Du hast es gerade gesagt, also man kann locker davon ausgehen, dass es 3 bis 4 Jahre dauert, bis das in trockenen Tüchern ist, wenn es klappt. Und die Stimmen, die sagen, dass wenn es schieflaufen würde, dass man da erstmal einen gefährlichen Präzedenzfall schaffen würde und dass die AfD mehr oder weniger gar keine Hürden mehr hat, das ist einfach etwas, was man berücksichtigen muss. Und wenn man die Politik kennt, du kennst sie besser als ich, ich bin jetzt seit 2 Jahren in dem Zirkus, das muss man halt auch erstmal hinkriegen, dass alle Menschen wirklich die Hände heben für so einen Antrag. Und dann braucht man am Ende ja auch noch eine Zweidrittelmehrheit bei den Richtern und Richterinnen. Das heißt, das sind wirklich große Hürden und da kann eine Menge schiefgehen. Jetzt gehöre ich nicht zu den Leuten, die sagen, nur weil ich Angst vor dem Ergebnis habe, es nicht anzugehen. Aber das nicht wirklich mit Bedacht zu machen und da von der CDU gerade auch noch Menschen zu haben, die sagen, ja, müssen wir mal gucken, so sicher ist das ja auch gar nicht. Das ist halt ein sehr riskantes Spiel.
Also es gibt ja, finde ich, mehrere Argumente für ein Verbot oder gegen ein Verbot. Ne?
Ja.
Das finde ich, wenn man das mal in die Waagschale wirft, es gibt natürlich die einen, die für ein Verbot sind, die dann natürlich sagen, ja, so ein Verbot, das kann halt verhindern, dass die AfD ihre verfassungsfeindlichen Ziele weiter verfolgen kann und auch die Demokratie untergräbt. Check, da mache ich einen Haken dran.
Ja, das, ich auch. Ne?
Also ich mache im Übrigen an jedes der Für-Argumente, also für ein Verbot, mache ich einen Haken dran. Also nächstes zum Beispiel Signalwirkung kann das ja haben. So ein Verbot würde ja ein ganz klares Zeichen setzen, dass extremistische Bestrebungen in der politischen Landschaft bei uns in Deutschland keinen Platz haben. Das ist einfach eine ganz klare Aussage, finde ich richtig und muss auch genauso passieren. Und es ist natürlich auch ein Präzedenzfall, also das kann man jetzt positiv oder negativ sehen, nämlich, dass die Einstufung als gesichert rechtsextremistisch eine Grundlage für das erfolgreiche Verbotsverfahren ist. Und jetzt habe ich Gegenargumente, nämlich, dass die AfD sich in so eine Opferrolle reinbegeben könnte und hier so eine Märtyrerposition einnimmt, ne? Und ihre Anhängerschaft so richtig mobilisieren kann. Wir haben das in den USA zum Beispiel gesehen, als Donald Trump gesagt hat, hier, mir ist die Wahl geklaut worden, als Biden dann Präsident wurde. Und auf einmal hatte er quasi seine Meute organisiert und die haben dann das Kapitol gestürmt. Also das fand ich schon, also wenn ich da jetzt drüber nachdenke, kriege ich noch Gänsehaut. Das war echt ein einschneidender Moment für mich, sowas zu sehen. Und das möchte ich bitte unbedingt in Deutschland nicht erleben. Das ist ganz klar. Dann über die rechtlichen Hürden haben wir gerade gesprochen. Da hat das NPD-Verbotsverfahren ja gezeigt, wo wir da quasi stehen. Und wir haben natürlich auch demokratische Prinzipien. Wir haben darüber gesprochen, wir haben Meinungsfreiheit. Wie sehr deckt sich das damit oder geht das auseinander? Also es wird mit Sicherheit auch Menschen geben, die sagen, so ein Verbot, das könnte als Einschränkung der Meinungsfreiheit wahrgenommen werden. Und das ist sowieso gerade ein schwieriges Thema, weil wenn du mit Menschen sprichst, die dann Zweifel am Staat haben, die misstrauisch sind. Was machen denn unsere Ministerien? Was macht unser Staatsapparat? Dann finde ich, ist das natürlich problematisch und Wasser auf die Mühlen dieser Skeptikerinnen und Skeptiker.
Genau, und das sind tatsächlich 10,3 Millionen an der Zahl.
Die skeptisch
pro AfD,
sind, ne?
Die skeptisch sein könnten, ja.
Und das, finde ich, ist was, worüber wir jetzt auch länger reden können und worüber wir auch reden müssen. Kein AfD-Verbotsverfahren wird erfolgreich werden, wenn wir nicht wissen und keine Antwort darauf haben, was wir den Wählerinnen und Wählern, die jetzt die AfD wählen, die jetzt 20% ausmachen, wenn man sich Umfragen anguckt, was wir denen anbieten. Und wenn wir denen nichts anbieten, dann können wir die AfD verbieten. Dann schlagen wir quasi der Schlange den Kopf ab. Dann wächst aber ein neuer Kopf nach.
Ja.
Und genau das ist das, was mir in der Debatte fehlt. Wir können die von heute auf morgen verbieten. Ich bin auch dabei. Aber das ändert nichts daran, dass Menschen in Deutschland die Einstellung haben, ich kann ja nur noch die AfD wählen, weil mit den anderen komme ich nicht mehr. Klar, natürlich gibt es auch Menschen, die die AfD wählen, die sagen, wunderbar, mit diesen rechtsextremen Äußerungen sehe ich mich irgendwie gesehen. Ne? Also bin ich dabei. Das ist nochmal ein anderer Fall, aber viele andere, auch wenn man sich die Interviews anguckt, haben ja immer noch die Aussage, ja, ich hätte das hier gerne ein bisschen stringenter, was zum Beispiel Migrationspolitik angeht, oder ich möchte, dass mehr für uns hier vor Ort getan wird, vor allen Dingen auf dem Land, wir fühlen uns abgehängt und so weiter. Das sind ja diese Menschen, die dann sagen, okay, wir wählen jetzt die AfD, und zwar aus Überzeugung.
Ja.
Also müssen wir da doch politisch, nicht nur wir Grünen, sondern insgesamt ein Angebot herstellen, damit diese Menschen eben dann auch eine quasi neue Heimat finden. Weil wenn wir die AfD verbieten, dann sagen die ja nicht morgen, ach stimmt, jetzt kann ich ja die Grünen wählen. Gott sei Dank, dass ihr die AfD verboten habt.
Das ist der Punkt. Ne?
Das wird ja nicht passieren. Also insofern, da müssen wir ja eine Antwort zu haben.
Ja, und die AfD, die, ich denke, sie hat damit gerechnet und hat sich auch gut positioniert, und die Interviews kamen ja gestern direkt, beziehungsweise die Aussagen, dass das, und da muss man... Also da schlägt halt die Ironie voll rein, dass sie sich darüber beschweren, dass das kein demokratisches Verhalten ist. Ne? Dass sie sagen, okay, das wäre, die Brandmauer wäre nicht demokratisch, worüber man streiten kann, und wir werden ausgegrenzt, und die Dokumente werden nicht offengelegt, wir können uns dann zu nicht äußern. Beatrix von Storch sagt, das eine Verfahren ist dann nicht mal abgeschlossen, jetzt kommt schon das nächste. Sie hat auch gesagt, okay, im letzten Tag der Amtszeit der alten Bundesregierung wird sowas rausgehauen, das kann ja kein Zufall sein. Also die Politik leistet sich halt so viele Angriffspunkte, tatsächlich, dass es für die AfD wirklich ein leichtes ist, diese aufzunehmen und für sich zu instrumentalisieren. Und das wird mit der neuen Regierung ja nicht besser werden. Das heißt, was machen wir mit den Menschen? Das ist so ein bisschen schlechte Noten geschrieben, tausche ich den Lehrer aus. Ne? Schüler bleibt ja der gleiche. So. Und das ist hier auch der Punkt. Ich meine, das sind 10 Millionen Menschen in Deutschland, die glauben, dass die AfD eine Lösung bietet. Und meiner Meinung nach, das habe ich auch schon in vielen anderen Podcasts gesagt, hat die AfD keine Schuld daran, dass sie 20,8% bekommen haben, sondern die Parteien, die regieren und regiert haben. Und da muss man einfach drüber sprechen, und da muss man ein Angebot schaffen. Und wir haben ja jetzt auch das Problem, dass wenn wir es angehen, also wenn es dafür eine Mehrheit gibt, und ich glaube, dass das könnte passieren für den zu dem Antrag, dann wird das sehr, sehr lange laufen, und das ist etwas, was die AfD halt kontinuierlich in den nächsten 3-4 Jahren spielen wird, bis es denn entweder soweit ist oder auch nicht. Bis dahin haben wir noch andere Wahlen, und da kann noch eine Menge passieren. Das heißt, es muss wirklich, also die Parteien müssen sich halt einfach wirklich sicher sein, da dürfen keine Machtspielchen passieren, kein Taktieren und so weiter und so fort. Das muss einfach durchgesetzt werden. Und du schüttelst mit dem Kopf, und es ist unmöglich, richtig?
Ja, ich finde es schwierig. Also das muss ja mal ein Punkt sein, wo alle sonstigen Parteien oder alle demokratischen Parteien, sagt man ja auch gerne, wirklich an einem Strang ziehen, und nicht nur an einem Strang ziehen, sondern an einem Strang in dieselbe Richtung. Das ist ja der wichtige Punkt. Und das, ich will nicht sagen, das ist unmöglich, aber das ist schon sehr, sehr schwierig. Und gerade in dieser aufgeheizten Stimmung, politischen Stimmung, die wir in Deutschland haben, auch mit diesem Populismus, den im Übrigen nicht nur die AfD beherrscht, sondern alle anderen Parteien, auch unsere eigene, ist es natürlich schwierig, das wieder runterzukochen und auf eine sachliche Ebene zu bringen und zu sagen, so, als Fraktionsvorsitzende setzen wir uns jetzt mal hier zusammen, auch nicht mit großem Bomborium, und gucken mal, ob wir hier zusammen eine Linie hinbekommen. Und da stehen wir, alle zusammen.
Genau.
Und das, nochmal, ich halte das nicht für unmöglich, aber das wird auf jeden Fall echt eine Herausforderung. Und ich würde gerne nochmal, du hast gerade das Thema Brandmauer angesprochen.
Mhm.
Und da wollte ich nochmal drauf eingehen, weil ich ein ganz interessantes Interview gefunden habe. Und zwar hat sich NTV mit Wolfgang Schröder unterhalten. Der ist Professor für das politische System in Kassel. Ich wusste nicht mal, dass sowas gibt. Also nicht Kassel, sondern Professor für das politische System. Und die haben sich nämlich auch darüber unterhalten. Also was das jetzt eigentlich genau bedeutet, diese Feststellung des Verfassungsschutzes. Was ist das eigentlich mit dieser Brandmauer? Brauchen wir das überhaupt noch? Ist die eigentlich noch da? Hat die Risse und so weiter? Und dann hat er erstmal gesagt, naja, wir müssen mal gucken. Also die AfD, die sitzt in 14 Landesparlamenten mittlerweile. Im Europaparlament mit 152 Abgeordneten, jetzt im neuen Bundestag. Und ist zumindest im Trendbarometer bei RTL und NTV mittlerweile der stärkste Kraft, hatte ich vorhin schon mal gesagt. Das heißt also, die AfD hat quasi so auch dieses, was bei der NPD das Problem war, dass sie nämlich nicht wirklich relevant war und nicht wirklich ihre Ziele umsetzen konnte, das hat die AfD auf jeden Fall erreicht. Also da können wir sehen, dass sie jetzt wirklich viel umgesetzt hat. Und sie stellen sich dann die Frage in dem Interview, wie geht das jetzt weiter mit der AfD? Wir haben ja gesehen, im Bundestag AfD, CDU, diese Abstimmung bezüglich des 5-Punkte-Migrationsplans von Friedrich Merz. Da schätzt dieser Professor das so ein, dass es eine indirekte Zusammenarbeit gegeben hat. Wir hatten da ja auch schon einen Podcast drüber und haben uns leidlich drum gestritten, wie man das dann einteilen kann. Also indirekt ja, direkt nein. Also man hat sich nicht zusammengesetzt und einen Antrag irgendwie auf die Bahn gebracht. Und der geht dann aber davon weg und sagt, ja, okay, im Bundestag, und das ist wirklich viel Brimborium. Aber die Wissenschaft guckt vor allen Dingen auf die kommunale Ebene. Und das fand ich ganz spannend, weil insgesamt haben wir in Deutschland circa 200.000 Mandatsträgerinnen und Mandatsträger. Also Menschen, die in den Räten sitzen, die in Kreistagen sitzen. 200.000. Und nur 3.000 sitzen in den Landtagen und im Bundestag. Also wirklich die größte Zahl in den Kommunalparlamenten. Deshalb ist das so wichtig, sich da mal umzugucken, wie läuft denn da so eine Zusammenarbeit oder eben auch nicht mit der AfD. Und dann haben sie herausgefunden, dass in gut 80% der Entscheidungen in Kreis- und Stadträten gab es da keine Kooperation mit der AfD. Gar nicht. Also 80% nicht. Das finde ich ist eine erstmal gute Nachricht. Und dann haben sie auch noch festgestellt, und das fand ich sehr interessant, es gibt dabei kaum Unterschiede zwischen Ost und West. Es gibt aber Unterschiede zwischen Stadt und Land. Weil es liegt daran, dass wenn du weniger Kulturangebote zum Beispiel auf dem Land hast, weniger Vereinsleben, wenn Menschen, auch junge Menschen, gut ausgebildet sind, dann gehen sie tendenziell aus dem Land raus in die Städte. Das führt dazu, dass ländliche Regionen, was das angeht, dann quasi ein bisschen abgehängt sind. Und da stellt man fest, in Ost und West, da gibt es dann so eine Affinität oder mehr Affinität zur AfD. Und jetzt noch ein Punkt wegen Brandmauer und die CDU, weil die so viel Lack abbekommen hat, möchte ich an dieser Stelle mal sagen, sie haben auch überprüft, wer hat denn eigentlich mit der AfD kommunalmäßig über ganz Deutschland bezogen, wie abgestimmt. Und da hat man festgestellt, dass vor allen Dingen fraktionslose Menschen und so Kleinstparteien mit der AfD stimmen, wenn sie stimmen. Das sind ja, wie gesagt, auch nur diese 20%. Und dann von den 20% haben dann als nächstes CDU und FDP zu je 38% mit der AfD mal gestimmt. Und danach kommen mit 30%, also nicht weit weg, gleich SPD und Grüne. Also bevor wir auf die anderen immer draufhauen, mal eben immer schön vor der eigenen Tür kehren. Man kann dazu sagen, dass diese gemeinsamen Abstimmungen aber oft im formellen Bereich waren. Also man hat über Sitzungstermine abgestimmt, über technische Details, weniger oder kaum über Anträge, die dann irgendwie eine inhaltliche Debatte hatten. Und das fand ich wirklich mal ganz spannend, kleiner Exkurs in die Kommunalpolitik, aus der raus sich ja Landes- und auch Bundespolitik aufbaut.
Ja.
Also ich finde, so als Resümee kann ich schon sagen, wir haben das alle schon noch sehr gut drauf zu sagen, okay, die AfD ist da. Die AfD ist auch im Moment immer noch demokratisch gewählt. Aber die meisten Menschen in den Stadt- und Kommunalparlamenten wissen, wie damit umzugehen ist, und ganz oft arbeiten sie mit denen auch gar nicht zusammen. Ich finde, das ist eine gute Erkenntnis.
Ist eine gute Erkenntnis, aber ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, ne? Also wir haben ja, ich finde, also bei Friedrich Merz wurde ja kritisiert, dass er einen Stein aus der Brandmauer herausgenommen hat. Ganz, ganz offen. Das hat jeder gesehen. Und ich mache mir aber Gedanken um das Fundament tatsächlich. Weil es ist so, dass wir über die Brandmauer sprechen, und das ist ja erstmal etwas Fiktives, sag ich mal, dass eine Mauer aufgebaut zur AfD. Und es ist ein bisschen wie mit Verträge und Versprechen. Das ist immer, die funktionieren immer so lange, wie es einfach ist. So. Und ich bin immer ein Fan davon, vom schlimmsten Fall auszugehen, um wirklich herauszufinden, wie ich handeln würde. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass die AfD bei der nächsten Bundestagswahl gewählt werden kann, was relativ realistisch ist, weil so ein Verbotsverfahren, das wird nicht innerhalb von 3 bis 4 Jahren durchgesetzt wird. Und dann ist die AfD die stärkste Kraft und mit der Regierungsbildung beauftragt. So, jetzt ist die Frage, wie verhalten sich die anderen Parteien? So, jetzt wäre ein Argument, und das haben wir ja schon erlebt, ja, wir werden mit denen sprechen, weil das müssen wir einfach machen, dann haben die zumindest einen vernünftigen Gegenpol. So würde es dann mit hoher Wahrscheinlichkeit laufen. Und nicht, dass ich hab da keine Meinung, weder pro und contra. Ich will das halt einfach nur mal kurz für mich aufschlüsseln. Wenn wir von jetzt auf gleich dann eine AfD vorgesetzt bekommen, mit der wir nicht arbeiten können, wo die Menschen noch nie gesehen haben, wie die das handhabt und was die eventuell auch für eine Bauchlandung machen würden, wenn es wirklich mal darum geht, Anträge vernünftig zu formulieren, wirklich politische Arbeit zu machen, dann sind die von jetzt auf gleich da, ohne dass wir da noch einhaken können oder irgendeine Handhabe haben. Und das ist das Problem, was ich bei der Brandmauer sehe. Wir grenzen uns mit aller Gewalt ab, und jeder Mensch, der irgendwie etwas sagt zu diesem Thema, wird kritisiert. Ich werde dafür auch kritisiert werden, alleine weil ich es jetzt ausspreche als Grüner. Der Podcast ist ja nicht ausgestrahlt, aber ich kann quasi.
Kannst du die Reaktion schon vorstellen?
Ich sehe die roten Köpfe und ich fühle das Zittern in der Stimme, und das ein oder andere Mailfenster wird wahrscheinlich auch schon geöffnet sein jetzt. Aber das ist ja ein realistisches Szenario. Und darauf müssen wir ja vorbereitet sein. Und ich frage mich, wie man sich am besten darauf vorbereiten kann und wie man mit der AfD jetzt umgeht, obwohl man weiß, und das wusste man ja jetzt auch schon vor dem Bericht, dass die AfD einfach gesichert rechtsextrem ist.
Also ich würde dieses Horrorszenario so noch nicht aufzeichnen, weil selbst wenn die AfD bei der nächsten Bundestagswahl noch mal stärker wird, als sie jetzt 2025 geworden ist, dann bedeutet das nicht, dass die AfD Deutschland regiert. Die AfD weil ich davon ausgehe, dass sie keine absolute Mehrheit erreichen wird, ich hoffe das zumindest inständig und kann mir das im Moment nicht vorstellen, braucht sie also einen Koalitionspartner. Das heißt also, das ist jetzt noch mal eine relativ große Hürde. Wer würde eine Koalition auf Bundesebene zum Beispiel mit der AfD eingehen? Das stellen wir uns im Moment schwierig vor. Bislang haben alle Parteien das ausgeschlossen, alle anderen. Die Frage ist, was passiert, wenn es bei den ersten Landtagswahlen soweit ist, dass man keine Regierung zusammenbekommt, ohne die AfD irgendwie in Verantwortung zu nehmen? Geben sich die anderen Parteien dafür her? Oder sagt man dann, gut, es geht nicht, wir können keine Mehrheitsregierung hier aufstellen, arbeiten wir mit einer Minderheitenregierung oder kommt es sogar nochmal zu Neuwahlen? Ja. Das ist dann aber wiederum auch ein Problem, weil dann sagen genau die Skeptiker, aha, wir wählen also so lange, bis euch das Ergebnis passt. Das ist natürlich auch ein Problem in der Demokratie. Und deshalb finde ich, ist das wirklich schwierig, und ich glaube, was uns fehlt, ist ein unaufgeregter, sachlicher Diskurs darüber.
Ja.
Sondern es gleitet schnell immer in eine, du hast es gerade gesagt, zitternde Stimme und fahrige, aufgeregte Hände und keine Ahnung was. Also man kommt dann ganz schnell so an die Grenzen des Sachlichen und ist sehr schnell im emotionalen Bereich. Und ich glaube, das tut dieser Debatte gar nicht gut, weil wir dann so Angst fressen Seele auf. Also wir haben dann einfach überhaupt gar keinen klaren Kopf für vernünftige kühne Entscheidung. Und weil du vorhin so ein paar AfD-Leute zitiert hast, weshalb ja das Bundesverfassungsgericht überhaupt jetzt dazu gekommen ist, zu sagen, die ganze AfD ist rechtsextremistisch. Ich habe da, weil wir gerade bei Verschwörungstheorien waren, auch noch so ein Zitat, das war von einem AfD-Bundesschriftführer auf Facebook, von Dennis Holoch. Der hatte nämlich geschrieben, bewahrheitet sich hier etwa die nächste Verschwörungstheorie. Gefallen den Herrschenden die Wahlergebnisse nicht, wird das Wahlvolk ausgetauscht. Erst Kommunalwahlen, dann Landtagswahlen und zum Schluss Teilnahme an Bundestagswahlen für Asylbewerber, Fragezeichen. Also da sieht man halt auch so diese Skepsis, so nach dem Motto, okay, wenn es euch nicht gefällt, ach so, dann wählt ihr so lange, bis es passt, weil und dann kommt vielleicht auch zu Recht dieser Einwand, das ist doch nicht Demokratie.
Das ist der Punkt, ne? Und wir müssen es irgendwie hinkriegen, das Ruder wieder in die Hand zu nehmen. Weil wir haben schon drüber gesprochen, wenn die AfD einen Antrag hat, dann, und der vielleicht Sinn macht, ich glaube, du hattest im letzten Podcast das Beispiel mit den Mülltonnen.
Ja, genau.
Das ist etwas, wo man sagen kann, okay, das ist plausibel, das macht Sinn, da kann man jetzt kein schlimmes Gedanken gut erkennen. Stimme ich denn dafür oder stimme ich nicht dafür? So, und so werden die Grenzen natürlich immer wieder aufgeweicht. Also nochmal, ich finde das weder gut noch schlecht. Ich möchte da einfach drüber reden. Und solange, also Alice Weidel, die hatten ja die erste Pressekonferenz nach der Bundestagswahl, ich glaube direkt morgens um 8 oder um 9 Uhr. Und was mir bei ihr so Angst gemacht hat, dass die halt einfach erstmal unfassbar selbstsicher ist. Obwohl sie so viel Blödsinn redet. Und die hat sich zurückgesetzt und sinngemäß einfach gesagt, die müssen sich einfach zurücklehnen und Geduld haben. Und das ist halt das, was mich so ärgert. Die müssen nichts machen. Die müssen einfach nichts machen. Die müssen nur warten, dass die Parteien wie CDU, SPD und CSU, Grüne, Linke, dass die sich gegeneinander quasi aufhetzen. Das ärgert mich.
Es gibt ja diese Position, die einfach heißt, wir stimmen nicht mit Rechtsextremen. Ne?
Genau.
Das ist ja das, was dann so im Raum steht. Und jetzt sind wir wieder bei diesem konkreten Beispiel in einer Kommune zu Mülltonnen oder zu einer Kita oder was auch immer. Und dann finde ich es schon schwierig, wenn du dann einen Antrag hast, der begründet sachlich gut ist, im Sinne von, ja, wir brauchen Mülltonnen, ansonsten hätten wir keine. Oder ja, so eine Kita ist auch wichtig. Wie geht man dann damit um? Also kannst du das Menschen, die dann in diesem Ort leben, erklären so, nee, wir lehnen das ab, weil das war eine Idee von der AfD. Obwohl man feststellt, in der Struktur, in der Formalie, wir brauchen das eigentlich.
Ja.
Das ist schwierig. Das wirst du immer weniger Menschen, die auch gar nicht irgendwie pro AfD unterwegs sind oder die wirklich vielleicht auch ablehnen, wirst du das vielleicht gar nicht mehr irgendwann erklären können. Also ich finde es ein bisschen schwierig. Das heißt also, wir müssen als andere Parteien einfach aus dieser, so wir gucken, so wie das Kaninchen auf die Schlange, aus diesem Modus müssen wir mal rauskommen, sondern dass wir selber proaktiv unsere Dinge machen, unsere Politik umsetzen. Wir haben da schon so oft drüber gesprochen. Wenn wir pragmatische, realistische und zügige Politik machen, anbieten, die Dinge auch einfach umsetzen, dann gibt es für die AfD und für alles das, worüber sich viele Menschen beschweren, ich klammere jetzt mal die Rechtsextreme aus, die AfD wählen, die haben überhaupt keinen Grund mehr, die AfD zu wählen, weil es einfach vorangeht, weil wir ein Land haben, was funktioniert und wo es läuft. Und weil du gerade Alice Weidel angesprochen hast, da habe ich nochmal einen Punkt. Wir haben ja auch gesagt, also wir haben schon ein paar Mal über Alice Weidel als Person gesprochen, weil wir sie auch irgendwie, ich möchte beinahe sagen, faszinierend finden, als Person, als Rolle. Und ich habe mich jetzt gefragt, ich spekuliere mal ein bisschen, bin mal gespannt, was du sagst.
Ja.
Diese Einstufung vom Verfassungsschutz bedeutet ja jetzt, dass man jetzt wirklich auch flächendeckend nachrichtendienstliche Mittel einsetzen kann, wie Telefonüberwachung und Einsatz von V-Leuten und so weiter innerhalb der AfD.
Mhm.
Dann habe ich mich gefragt, als ich das gelesen habe, ob da, weil die Partei ja in Teilen schon rechtsextrem eingestuft war, wahrscheinlich ja auch schon V-Leute innerhalb der Partei unterwegs sind.
Mhm.
Und da habe ich mich gefragt, ob so eine Alice Weidel vielleicht eine V-Person sein könnte. Und zwar aus folgendem Grund habe ich mich das gefragt. Ich begründe das auch, diese krude Theorie. Alice Weidel war zuerst, wenn man sich mal, ich habe mir mal so eine Doku über die AfD angeguckt, war Alice Weidel im, wenn man so will, linken Lager der AfD unterwegs.
Mhm.
Die war überhaupt gar nicht rechtsradikal. Die war gegen Höcke. Die wollte den aus der Partei raushaben.
Ja.
Und dann gab es irgendwann so einen Switch. Also auf einmal.
Mhm.
Und ne, jetzt ist Höcke der beste Freund und Windräder der Schande und Remigration. Und jetzt haut sie ja wirklich richtig auf die Kacke, wenn sie in ihren Reden sich äußert. Und ich habe mich gefragt, wie kommt das? Also das war für mich so von außen betrachtet wirklich so mit einmal dieser Switch. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das auf einmal so passiert.
Mhm.
Dann habe ich gedacht, naja, vielleicht ist sie aber auch irgendwie eine V-Person, weil ich finde, sie spielt eine Rolle. Ich finde immer, wenn ich sie sehe, auch in den Talkshows, wo wir sie jetzt gesehen haben zur Bundestagswahl, ich finde, sie spielt eine Rolle und sie genießt es, diese Rolle zu spielen. Also sie lächzt da förmlich nach, auch viel dieses Gegrinse und dieses den anderen irgendwie aus der Reserve locken und überhaupt nicht auf irgendwelche inhaltlichen Punkte mal eingehen. Und ich habe mir die Frage gestellt, ob du, je überzeugender du so eine Rolle spielst, desto eher wirst du ja in diese dunklen, komischen Kreise aufgenommen.
Mhm.
Könnte Alice Weidel eine V-Person sein?
Also das ist wirklich eine steile These. Aber wenn man halt auch mal überlegt, dass sie mit einer Frau zusammen lebt, tatsächlich, und wofür die AfD steht, nämlich für die in Anführungszeichen richtigen Familien, so wie sie sein müssen, das ist schon sehr eine komische Persönlichkeit. Und was ich auch noch angesprochen hätte, ist ihre Rhetorik und die Art und Weise, wie sie spricht. Also mich würde wirklich interessieren, wie sie am Küchentisch spricht, weil das ist halt so dieses Rrr in der Stimme, dieses komische Beton, und das ist schon, es ist schon eine Rolle. Andererseits muss man auch sagen, wenn ein Indiz dafür ist, dass man eine V-Person ist, nur wenn man seine Meinung von heute auf morgen ändert, dann wäre der ganze Bundestag voller V-Personen. Das dürfte man halt auch nicht vergessen. dann wäre, glaube ich, die gesamte Friedrich Merz, die gesamte CDU, das ist ja leider gang und gäbe. Aber wenn es so wäre, wäre es natürlich...
Nee, das ist dann ja aber nur mal so eine Rolle. Ich meine, jetzt diskutieren wir über Friedrich Merz und er hat ja irgendwie eine Rolle rückwärts gemacht, was Schuldenpolitik angeht. Wenn man aber mal wirklich vorher hingehört hat, hat auch ein Friedrich Merz gesagt, naja, das mit der Schuldenbremse, das können wir in Teilen wahrscheinlich schon irgendwie aufweichen. Und da haben wir auch drüber gesprochen, dass die CDU nichts anderes machen können wird. Und genau das ist ja auch passiert. Nee, also ich finde, das ist bei Alice Weidel schon irgendwie wirklich eine Spur schärfer. Aber sei es drum, ich habe einfach nur mal so drüber nachgedacht und meine Gedanken mal so kreisen lassen. Der Kopf ist ja rund, damit die Gedanken sich bewegen können. Ne?
Aber rein, das habe ich jetzt nicht recherchiert, das habe ich nur in Erinnerung. Vielleicht sage ich auch was Falsches, aber ich möchte es trotzdem mal raushauen. Ist es nicht so, dass ein erstes MPD Verbotsverfahren gescheitert ist, weil da unrechtmäßig V-Leute eingeschleust wurden? Das heißt, wenn bis zu diesem Punkt V-Leute da drin wären, die sich dann dazu äußern, dann wäre das nicht belastend. Richtig?
Ja,
weil
deshalb sage
ich, erst ab diesem Punkt dürfen
Leute eingespielt werden. Deshalb sage ich ja, weil die AfD schon im Vorfeld in Teilen rechtsextremistisch eingestuft war, durch die verschiedenen Landesverbände. Kann ich mir schon vorstellen, dass dort, wo das schon festgestellt worden ist, eben auch schon V-Leute aktiv sind.
Ach da, okay,
ohne, dass ich das jetzt weiß. Ne? Das ist einfach nur, dass ich da in diese Richtung mal gedacht habe.
Und wie ist das? Ich weiß nicht, ob du darauf eine Antwort hast. Wenn die auf Landesebene als rechtsextrem eingestuft werden und da V-Leute sind, darf das, zählen diese Beweise für die Bundesrecherche? Weißt du das?
Das weiß ich nicht. Ich würde jetzt persönlich von meiner eigenen Rechtsempfindung annehmen, dass das geht, ja.
Mhm.
Aber keine Ahnung. Also da bin ich auch raus.
Mhm.
Und weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Wir haben schon wieder 43 Minuten und eigentlich habe ich noch so viele Sachen, über die wir reden müssen. Was ich mal kurz einwerfen wollte, weil wir da die ganze Zeit drüber reden, das Verbotsverfahren, wie funktioniert's? Nur
genau,
ganz
das
kurz.
Richtig, ja.
Die Frage ist ja auch, wer darf so ein Verbotsverfahren einleiten? Und das darf der Bundestag, der Bundesrat oder die Bundesregierung. Diese drei Institutionen dürfen das tun. Und zwar wird das Verfahren beim Bundesverfassungsgericht beantragt.
Mhm.
Und ganz kurz die Schritte. Du hast also dann die Antragstellung, dann hast du als zweiten Punkt dann die Vorprüfung durch das Verfassungsgericht. Dann gibt es noch eine mündliche Verhandlung und dann gibt es eine Urteilsverkündung. Und das dauert halt so lange, wie es dauert. Nur, dass man mal ganz kurz weiß, wie das Prozedere sein könnte für ein Verbotsverfahren, was vor allen Dingen viele Grüne jetzt ja gerade auch fordern. Und ich glaube auch ziemlich viele von der SPD zum Beispiel.
Ja, und was halt noch wichtig wäre, ist auch mal, also nochmal zu beantworten, was ändert sich jetzt akut für die AfD im Bundestag? Und die Antwort ist nichts. Das ist erstmal ein Titel, richtig?
Nee, das würde ich so nicht sagen. Also wir haben jetzt einen Punkt erreicht, wo die AfD ja schon auch noch mal mehr, finde ich, so diesen Stempel der Stigmatisierung bekommen hat. Durch diese Aussage, hallo, ihr seid hier in Gänze und komplett rechtsextremistisch und ihr seid verfassungsfeindlich unterwegs. Ich finde schon, das hat eine andere Dimension.
Ach so, das meine ich schon. Aber es ist jetzt, die kriegen nicht weniger Bezüge, werden nicht weniger bezuschusst oder haben weniger Rechte in den Reden oder so. Da ändert sich erstmal nichts, richtig?
Genau, an den Fakten ändert sich überhaupt nichts, auch was die Gelder angeht, Stichwort Parteienfinanzierung und so weiter. Da ändert sich gar nichts dran. Wenn jetzt jemand dieses Verfahren einleiten würde, also dieses Verbotsverfahren, dann ist das ja der Status laufendes Verfahren. Mhm. Und da kann man ja auch nochmal gucken, ob das was ändern würde. Ich spoiler, nein. Also auch dann würde es noch nichts ändern. Es könnte höchstens dazu umschlagen, dass es so eine Art Mobilisierungseffekt auch bei der AfD gibt, bei den Leuten, ne? Und wir haben vorhin über diese Märtyrerrolle, über dieses Narrativ, so wir sind die politisch Verfolgten in einer Demokratie. Wie kann das denn sein, dass sich sowas aufbaut? Das wäre, glaube ich, nicht so gut. Aber die Partei bleibt auch während eines laufenden Verfahrens weiter aktiv. Sie kann weiter kandidieren, sie kann organisiert bleiben und sie kriegt auch weiter ihre Gelder. Also da würde sich einfach noch überhaupt gar nichts ändern, außer wegen der staatlichen Finanzierung. Die läuft eigentlich weiter, außer der Finanz, der Bundestag beschließt zusammen über einen Antrag nach Artikel 21 Absatz 3 Grundgesetz. Das ist ein Finanzierungsausschluss, dass man das beschließt und das ist schon auch bei anderen Parteien angewandt worden. Also das geht schon, das könnte man machen. Und wenn das so wäre, dass die AfD verboten würde, also wenn wir dieses Verfahren, was das angeht, positiv tief durchlaufen, dann würde die AfD als Organisation, als Partei aufgelöst werden. Parteieigentum wird beschlagnahmt. Hm. Auch Immobilien, Konten, alles Mögliche, was die haben. Das fand ich auch ganz spannend in der Recherche. Und die Partei darf auch nicht unter neuem Namen oder mit ähnlicher Struktur fortgeführt werden. Ich bin mir sicher, dass es sich dann vermutlich, dass es eine andere Partei gäbe, die sich gründen würde. Nach der NPD kam ja auch was.
Genau, die Heimat, also, glaube ich, ne?
Genau. Ja. Also da müssen wir halt wirklich auch als andere Parteien gucken, dass wir dann auch ein gutes Angebot haben, dass sowas eigentlich erst gar nicht mehr passiert. Und dann ist ja noch die Frage so Mandatsverlust. Was ist denn, wenn die AfD verboten wird und dann sitzen jetzt ja noch ganz viele Menschen von der AfD in den Landtagen, im Bundestag und so weiter. Die verlieren ihre Mandate nicht. Die dürfen erstmal weiter da sitzen. Laut Verfassungsrecht behalten nämlich gewählte Mandatsträger ihr Mandat, da sie persönlich gewählt wurden. So, zumindest die wahrscheinlich dann ihr Ticket haben als Direktkandidat, ne? Also das bleibt bestehen. Aber es gibt keine Fraktion mehr. Es gibt damit auch kein Fraktionsgeld mehr. Das ist auch nicht wirklich wenig. Und sie haben auch keinen Anspruch mehr auf Redezeiten. Da hattest du ja gerade noch drauf hingewiesen.
Okay, ja.
Also das passiert dann. Und dann gibt es natürlich auch noch Folgen, wenn du das verboten hast, gibt es auch Folgen für die Menschen, die spenden, für die Mitglieder und für die Kandidaten. Also ne, du kannst, wenn du jetzt der AfD spendest, dann kannst du das dann auf einmal nicht mehr steuerlich absetzen. Oh Wunder. Du kannst dann natürlich auch nicht mehr beitreten, weil das ist ja quasi eine Organisation in Auflösung, wenn du so willst. Und es ist auch interessant, wenn Beamte, die Mitglied bei der AfD sind und die AfD ist dann verboten, dann könnten die disziplinarrechtlich belangt werden. Zum Beispiel wegen mangelnder Verfassungstreue. Ich würde mir das ja jetzt schon wünschen, aber es ist ein anderes Thema.
Ja, okay.
Also das ist ganz interessant, was das so bedeutet. Aber nochmal, wenn dieses Verbotsverfahren eingeleitet wird, dann ist zum Beispiel das ganze Geld, was die AfD hat, und da würde ich auch gerne, auch wenn wir jetzt ein bisschen überziehen, würde ich gerne noch 2-3 Sätze zu verlieren. Also finanziell läuft es für die AfD erstmal so weiter. Und das ist schon bedenklich, weil die AfD schon einiges an Mitteln zur Verfügung hat durch diese staatliche Parteienfinanzierung, nämlich immer so um die 11-10 Millionen Euro im Jahr. Im Vergleich mal, wir haben als Grüne so 30 Millionen.
Mhm.
Aber wir haben ja auch, man muss das vergleichen mit den Gesamteinnahmen einer Partei. Und dieses Parteifinanzierungsgesetz sagt aus, dass du nicht über 50% quasi aus diesem Parteienfinanzierungsgesetz erwirtschaften darfst, sondern du musst halt dann auch noch mehr eigene Einnahmen haben über Spenden und Mitgliedsbeiträge und so weiter. Und die AfD schrappt immer relativ nah an diesen 50%, weil die auch nicht so viele Mitglieder haben. Und guck mal, die AfD hat ungefähr 10 Millionen aus der staatlichen Parteienfinanzierung und 20, 24 Millionen insgesamt an Einnahmen. Also da sieht man schon, das ist sehr eng beieinander. Bei uns Grünen ist es so, wir haben knappe 30 Millionen staatliche Mittel, aber fast 90 Millionen Gesamteinnahmen. Also wir haben ein ganz anderes Verhältnis. Da siehst du schon, wie sehr die AfD vom Staat profitiert. Also von uns allen. Das ist ja schon wirklich sehr, sehr problematisch.
Ja. Übrigens, die AfD hat 35.000 Mitglieder.
Jetzt aktuell?
Genau. Und wenn ich so richtig recherchiert habe und wenn man das mal im Kontext zu dem Wahlergebnis sieht, dann ist das wirklich eine beachtliche Leistung.
Definitiv. Das ist so. Und das Problem ist, dass sie halt wirklich sehr gut mobilisieren können als Partei. Da haben wir ja im Wahlkampf auch schon drüber gesprochen. Und da müssen wir alle zusammen als einzelne Parteien Ideen entwickeln, aber auch zusammen. Hatten wir vorhin schon mal drüber gesprochen. Und das wird wirklich eine herausfordernde Aufgabe. Und nur ganz kurz, hast du eine Idee, hier so Parteienfinanzierung? Ich habe dann gedacht, okay, das ist in Deutschland, hört sich ja eigentlich relativ nett an, so für eine Partei. Also wenn man nochmal eine neue gründen will oder so. Also man wird ja dann hier gut finanziert auch auf der einen Stelle. Ich habe mich dann gefragt, wie ist das wohl so in der Welt, so in anderen Ländern? Hast du eine Idee? Läuft das so wie bei uns oder kannst du dir vorstellen, es läuft auch anders? Oder hast du dir da überhaupt noch nie Gedanken drüber gemacht?
Also ich würde sagen, dass es wahrscheinlich mehrheitlich anders läuft, dass die erstmal nichts kriegen. Und
ja, in China ist das so.
Okay.
In China ist es halt ein Einparteienstaat. Ne, die Kommunistische Partei hat da halt 100% und die Finanzierung für die Partei läuft auf dem Staatshaushalt, aber es ist halt keine freie Parteienfinanzierung. Ne? Also, weil da ist ja.
Ja, spart halt Verwaltungsaufwand.
So kann man das sehen, wenn man das positiv sehen will. Und in den USA gibt es das im Übrigen auch nicht. Deshalb sammeln die ja immer so viel Geld ein von den ganzen Buddies, die dann immer mit ihren Millionen und Milliarden um die Ecke kommen. Aber das ist dann ja eben auch das Problem, dass du dann wirklich viele Großspender hast in den USA und du hast dann diese Problematik mit den Lobby-Einflüssen. Das ist dann bei uns wiederum deutlich besser geregelt. Ne? Also wir können zwar auf der einen Seite sagen, das ist total blöd, dass die Parteien und damit dann eben auch die AfD Gelder vom Staat bekommen. Aber stell dir mal vor, die AfD dürfte so agieren wie so ein Donald Trump in den USA.
Ja.
Also parteienmäßig, ne? Geld einsammeln und so weiter.
Ja, das ist also Stichwort Lobby-Einflüsse. Die nächste Folge wird ja wahrscheinlich, dann hat die SPD ja auch ihre Minister und Ministerin benannt, wahrscheinlich die Folge, dass wir uns darüber unterhalten. Und ich habe noch eine letzte Sache, beziehungsweise eine Aufforderung. Wir würden diesmal auf Spotify mal eine Frage stellen. Und da fragen wir, seid ihr für ein AfD-Verbotsverfahren, ja oder nein? Und da können wir gerne diskutieren, da könnt ihr uns eure Antwort schreiben. Gebt uns gerne Feedback. Ihr findet uns überall und nirgends, Instagram, Facebook und so weiter. Guckt bei uns auf der Webseite vorbei oder schreibt uns an moin@politikaufsohr.de. Und diskutiert fleißig mit. Wir sind da sehr an eurer Meinung interessiert.
Das finde ich gut, dass wir mal so eine Frage in den Raum werfen. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie das Verhältnis ist. Also kann man Ja oder Nein anklicken oder wie macht man das dann?
Nee, man kann tatsächlich antworten.
Oh, okay.
Recht ausführlich. Und da bin ich mal gespannt, was passiert. Und wir können ja für die nächste Folge so ein bisschen Raum einbauen, wo wir mal darauf eingehen. Dann wird es ein bisschen interaktiver.
Das ist gut, das machen wir. Das ist eine schöne Idee, danke.
Hast du ein plattdeutsches Sprichwort parat?
Oh ja, ich habe mehrere mir überlegt und eins ist ein bisschen hängen geblieben. Das heißt, ein politisch Muckenschied mag noch kein Wahlsieg. Also ne, also nur weil man dann hier immer mit ganz viel Getöse durch die Gegend läuft und populistisch unterwegs ist, muss das alles noch kein Wahlsieg sein. Und es liegt am Ende an uns allen, dass das eben nicht so kommt, dass wir gute, vernünftige, tragbare Lösungen finden, zusammen als einzelne Parteien, aber eben auch zusammen, dass wir vielleicht auch einfach in unseren politischen Ideen nicht so festgebohrt sind, sondern dass wir auch mal offen anderen Ideen gegenüber sind, dass wir parteiübergreifend zusammenarbeiten, nicht mit der AfD, sondern mit den anderen und dass wir so wirklich ein gutes Konstrukt hinbekommen, wie sage ich immer so schön, dass den Laden, dass das Land hier am Laufen hält und es auch besser macht.
Mhm.
Und dann, glaube ich, diskutieren wir irgendwann noch gar nicht mehr über die AfD, weil die dann nur noch so klein ist und irgendwie vielleicht sogar irgendwann unter die 5%-Hürde fällt.
Schönes Schlusswort. Sina, danke für den Austausch. Danke für ein Jahr Politik aufs Ohr. Sehr, 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 sehr viel gelernt.
Ich backe heute noch eine Torte dafür.
Oh, schön. Wenn ich meine Frau auch mal drauf ansprechen, weil selber backen kann ich leider nicht. Vielleicht gibt es auch noch ein paar Kekse, aber das muss reichen.
Sehr gut. Herzlichen Dank. Es war eine spannende Folge, auch wenn wir uns kurzfristig umentschieden haben, hat es sich, glaube ich, gelohnt, dass wir dieses Thema mal ein bisschen breiter aufdröseln und da mal drüber diskutieren. Und danke, Manuel, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke euch da draußen. Wir sind noch unter einer Stunde geblieben. Seht es uns nach, aber das ist so ein großes, wichtiges Thema. Das musste jetzt einfach mal ausführlich behandelt werden.
Dann bleibt mir nur zu sagen, tschüss, Sina.
Tschüss, Manuel.